Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bestzeit-Podcast. Dieses Mal nach 245 Folgen mit einer Premiere, denn erstmalig beginnt dieser Podcast mit meiner Stimme und nicht mit Ralfs Stimme. Wieso, weshalb, warum, werden wir gleich selber hören, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Ralf ist zwar Gott sei Dank gut in Neuseeland angekommen, aber auf dem Weg dorthin hatte leider was verloren.
Ich bin jetzt nicht ganz so sicher, wo genau ich meine Stimme verloren habe, aber es war offensichtlich keine gute Idee, mit einer Erkältung einen sehr langen Flug, also zwei sehr lange Flüge zu machen. Natürlich auch schlecht geschlafen oder wenig geschlafen und so weiter und so weiter. Also sagen wir mal so, körperlich bin ich jetzt fast schon wieder in der Lage, nicht Sport zu treiben jedenfalls, aber sprechen ist halt auch nicht gut. Aber da wir heute Patrick Lange als Gast ja gewinnen konnten für unsere 245. Folge, also da muss ich mich dann schon ein bisschen zusammenreißen. Ich habe in unserem Gespräch, das wir ja schon vorher aufgenommen haben, sehr wenig Wortanteil. Das ist auch in Ordnung so, aber ihr hört es ja, es hat schon einen Grund. Ich will euch nicht quälen damit, es ist ja sehr schmerzend für die Ohren.
Wir hatten natürlich vor, im Dezember zum Jahresende ein paar Highlights für euch noch aus dem Hut zu ziehen. Patrick ist natürlich da ganz weit oben im Regal. Und dementsprechend wollten und konnten wir das nicht verschieben. Wir wissen, er hat aktuell einen sehr, sehr vollen Terminkalender mit ganz vielen verschiedensten Verpflichtungen. Da sprechen wir nachher auch drüber. Noch dazu durch Zeitverschiebungen und so weiter jetzt aktuell alles oft mit heißer Nadel gestrickt. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen es irgendwie durchziehen. Und Ralf hat das natürlich auch gestern dankenswerterweise trotzdem mitgemacht. Ja. Ist ja nicht schön, wenn man nicht fit ist, aber dementsprechend, genau, haben wir versucht, Ralfs Stimme ein bisschen zu schonen zumindestens. Und hier auch nochmal Props an Patrick. Das Gespräch haben wir im Vorfeld schon aufgezeichnet, deswegen machen wir jetzt ein kurzes, knappes, kleines Intro, um euch auch nicht zu lange auf die Folter zu spannen. Bei Patrick ist es so, absoluter Weltklasse-Sportler, das ist ja ganz offensichtlich, das wissen wir, glaube ich, alle, aber trotzdem auch absolut auf dem Boden geblieben. Da kannst du auch wirklich, da machen wir gar keine Ausnahme. Also nicht, dass wir nicht schon länger überlegt haben, dass es total cool wäre, ihn im Podcast mal wieder zu haben. Nicht zuletzt natürlich nach dem großartigen Erfolg jetzt von Hawaii und seinem dritten WM-Titel, aber man kann halt Patrick einfach mal in der WhatsApp schreiben, du, wie schaut's denn bei dir nächste Woche so aus? Und dann sagt er einfach, ja klar, freue mich, lass uns gerne mal wieder in dieser Dreierrunde sprechen. Und diese Unkompliziertheit auch ist wirklich sehr, sehr angenehm. Das Gespräch, ohne dass ich da zu viel vorwegnehme, wird auch spannend, weil wir natürlich einen großen Bogen schlagen, auch ein bisschen, wie sagt man, Wettkampfsteuerung, wie funktioniert das, wenn man hinten raus so schnell noch Marathon laufen kann bei einer Langdistanz, wie Patrick das kann, über Verpflegung sprechen wir. Wir sprechen natürlich auch so ein bisschen über die Vergangenheit in den letzten Jahren zwischen seinen beiden anderen WM-Titeln und der Wahrnehmung nach außen, weil es gab ja durchaus auch, wie soll ich sagen, Stimmen, nicht, dass sie ihn schon komplett abgeschrieben haben, aber durchaus Leute, die schon dachten, naja, ist halt noch so ein Altstar, der da noch irgendwo mit dabei ist sozusagen, auch wenn er letztes Jahr auch Vize-Weltmeister war und trotzdem ja dieses Jahr zumindest von außen vielleicht eine herausfordernde Saison hatte. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles, ein sehr offenes Gespräch geworden, könnt ihr euch gleich sehr drauf freuen. Und bevor wir da jetzt reinstarten, kommt natürlich noch der obligatorische Block mit Werbung, denn ohne Werbung funktioniert unser Podcast natürlich nicht. Und wir freuen uns immer, viele langfristige Partner zu haben. Das ist natürlich total großartig. Einen davon, den kennt ihr schon, der kommt gleich, hat auch mit meiner schwäbischen Heimat zu tun. Und der zweite, der ist neu. Da haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht und kommt auch aus meiner schwäbischen Heimat. Das ist natürlich jetzt ein reiner Zufall, aber wir haben einen neuen Partner, der sozusagen aus dem Radsport kommt. Haltet euch fest, aus dem Radsport, ja, und zwar geht es um Fahrradhelme, ja, ein Thema, mit dem ich mich zuletzt häufiger auseinandersetzen musste, weil ich ja jetzt auch zukünftig unter die Radfahrer gehen werde sozusagen. Habe ja jetzt mein Gravelbike von Kukuma schon bekommen und wir haben Cat Ahead als neuen Partner. Cat ist die einzige Fahrradhelmmarke, die noch eine Produktion in Deutschland hat, genauer gesagt bei Stuttgart. Und die Helme stehen für höchste Qualität, Innovation und Sicherheit. Gemeinsam mit Cat haben wir den Reach DT1 Bestside-Helm entwickelt, ein Helm, der Sicherheitsstil und die neueste MIPS-Technologie vereint. Mit dem Code Bestside bekommt ihr, haltet euch fest, 10% auf das ganze Sortiment. Also nicht nur auf unseren Helm, den wir zusammen mit Cat machen durften, sondern auch auf alle anderen Helme. Also da gibt es natürlich so, ich sag jetzt mal, Daily-Lifestyle-Helme für den, weiß ich nicht, Commute zur Arbeit, für Mountainbike, für Kinder, ja, Kinderhelme, auch großes Thema. Das heißt, wie gesagt, mit Code Bestside 10% auf alle Helme, die ihr dort findet, auch wenn wir natürlich unseren gemeinsamen Helm natürlich besonders toll finden. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Ihr findet den Link in den Shownotes, aber auch, dass ihr schon mal gehört habt, cataheadde/bestzeit. Dort kommt ihr direkt zu unserem Helm und wie gesagt, 10% auf alles. Also ich glaube, wir sind noch zeitig genug vor Weihnachten mit dieser Folge, kurz vorm dritten Advent, wo man vielleicht last minute denkt, ja, das wäre eigentlich tatsächlich ein sehr, sehr cooles, aber auch natürlich ein sehr, sehr sinnvolles Geschenk. Weil, ja, wir wissen alle, Radfahren ohne Helm ist dumm, deswegen sollten wir das dementsprechend auch ernst nehmen und in unsere Sicherheit oder in die Sicherheit unserer Lieben investieren. Schaut da rein und schaut euch um.
Also, dass ihr es nochmal erlebt, alle zusammen, dass Philipp so euphorisch, ja, über Radutensilien, ja, also Pflichtradutensilien, Philipp hat es gesagt, also es ist wirklich, denkt dran, ihr habt nur einen Kopf, ja, und ohne Helm ist schon, es hat gar nichts mit euch zu tun, es ist halt einfach wegen der anderen Verkehrsteilnehmer, es ist so ein großes Risiko, einmal hinknallen und das Leben kann komplett anders sein, werden und laufen. Also bitte, setzt euch einen Helm auf. Und wenn Philipp schon so euphorisch über Helme redet, dann könnt ihr ungefähr ermessen. Es hat uns auch Spaß gemacht, da gemeinsam was zu entwickeln und einfach jetzt auch wieder einen Benefit für euch zu haben, einen Mehrwert zu generieren. Es geht ja nicht nur um stumpf zu sagen, ja, das ist toll, sondern wir haben da gemeinsam was entwickelt mit einer engagierten Truppe, mit Leuten, die Ideen haben und auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, habt ihr nicht Bock? Ja, und auf solche Sachen haben wir Bock und das zählt ja genauso für unseren zweiten Partner für heute. Ja, da haben wir ja schon relativ viel zusätzliche Dinge entwickelt, ja, und ich habe das ein oder andere Shirt, das dann beim Silvesterlauf zur Aufführung kommen wird, schon gesehen. Ja, und das ist wirklich eine ganz coole Nummer geworden, aber auch grundsätzlich, ich komme gerade vom Eröffnungsbankett der Weltmeisterschaften, ja, und ja, was machst du? Ja, du nimmst natürlich jetzt auf so eine Reise, wo es eher für mich um Urlaub und so weiter geht, nimmst ja keinen Anzug mit. Ne? Also musst du wenigstens ein gescheites Hemd dabei haben. So, Jersey-Hemd an, ja, von Olymp. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Also bin ich sofort immer im Bereich, dass ich denke, okay, ich bin vernünftig gekleidet, ich kann da hingehen, alles cool. Ja.
Ja, genau. Olymp aus Bietigheim, ganz auch unweit von Stuttgart, ist schon Partner seit dem Sommer diesen Jahres. Wir hatten ja das gemeinsame Ziel, ein sozusagen Bestzeit-Olymp-Team zum Bietigheimer Silvesterlauf zu bringen, die alle in einem Olymp-Jersey-Hemd starten werden. Das ist uns schon gelungen. Das war relativ schnell tatsächlich das Kontingent abgerufen. Ganz überraschend hat unsere Community da sehr schnell alles ausgereizt. Und mit Bestzeit 10 bekommt ihr auf olymp.com 10% Rabatt auf alle Produkte und das ist natürlich gerade jetzt vor den Festtagen vom Jahreswechsel nochmal auch eine coole Gelegenheit, euch da entsprechend festlich auch einzukleiden. Natürlich gibt es alle Arten von Hemden, die ihr euch vorstellen könnt. Es gibt auch sehr coole Strickwaren. Ich habe mir zum Beispiel jetzt auch letztens nochmal zwei Rollkragenpullis besorgt, finde ich auch immer sehr, sehr gut. Und genau, also am besten auf olymp.com nochmal reinschauen. Mit Bestzeit 10 könnt ihr euch da oder auch jemand anderen natürlich eine schöne Freude machen. Und in diesem Sinne würde ich fast sagen, wir leiten über zu einem wirklich außergewöhnlichen Gast, alleine von den sportlichen Meriten. Freuen uns sehr, Patrick Lange heute hier bei uns begrüßen zu dürfen und würde sagen, wir starten direkt mal rein.
Ja, Patrick, erstmal natürlich super, dass du da bist. Meine Stimme ist Schrott. Ich habe mir schon überlegt, was würdest du eigentlich machen, wenn du jetzt, so wie ich ja, Taubo 3 Tage vor dem Wettkampf, stell dir vor, du wachst morgens auf und hast halt einen Helm und eine Nase und so. Ja, das ist ja die Maximalstrafe, wenn es wirklich zählt, ja. Hast du sowas schon mal gehabt? Wie gehst du damit um? Was machst du dagegen?
In der Tat, das habe ich auch schon gehabt. Das ist natürlich der Worst Case. Du trainierst monatelang auf diesen Punkt hin und wachst auf und erst versucht man es zu ignorieren. Spätestens wenn man dann ein paar Worte sprechen möchte, merkt man, okay, es ist doch irgendwie kein Traum. Ja, die ganz normalen Hausmittelchen, ne? Du musst ja trotzdem auch als Leistungssportler da aufpassen. Gerade dann ist die Dopingfalle groß. Das heißt, einen normalen Sterblichen in Anführungszeichen würde ich dann, ja, man Aspirin-Komplex oder Vicmedi-Night, die guten Hausmittelchen, wo man denkt, ja, was ist dabei? Da ist aber in der Regel Pseudoephedrin drinne, und das steht auf der Dopingliste, und gerade vor den Wettkämpfen musst du da extremst vorsichtig sein. Deswegen würde mir als erstes tatsächlich, okay, was kann ich nehmen, ohne in die Dopingfalle zu tappen? Das wäre wahrscheinlich tatsächlich mein erster Gedanke, weil es ist absolute Panik eines jeden Profis. Und dann einfach literweise Tee trinken, Salbeitee,
In diesem Sinne
so,
Prost, ja.
ja, ja, lass ihn dir schmecken. Ja, und
Ja, das ist
ja,
frischer Ingwer, ja.
frische Ingwertee, Salbeitee, ja, die ganzen Klassiker, und tatsächlich auf meine Urinfarbe würde ich achten, dass der Urin wirklich weiß ist. Komplett den Hydrationsstatus kann man da auf diese Oldschool-Variante immer noch am besten übertragen. Ich würde permanent ein Bonbon im Mund haben, einfach, dass die Mundschleimhaut halt permanent befeuchtet ist. Ich würde Nasenspülungen machen mit Salzwasser. Ich würde versuchen, auf jeden Fall auch die Schleimhäute, also also so ein Nasenspray zu nehmen, dass halt die Schleimhäute nicht zuschwellen, weil in dem Moment, wo die Nebenhöhlen dicht sind und da keine Luft mehr zirkuliert, dann ist eh rum, ja. Und am Ende des Tages kommt der Moment, wo man eine Entscheidung treffen muss. Und das ist meistens sehr unangenehm. Im Sinne der Langfristigkeit würde ich immer entscheiden. Ein Herzschaden von einer verschleppten Erkältung oder von maximalen Leistungen möchte keiner haben. Von daher gilt es da auch ein gutes Team zu haben, glaube ich, die da ganz ehrlich auch dann sagen, nein, es geht nicht, du musst das abgeben, und da ist dann vielleicht auch irgendwann wirklich ein guter Coach gefragt, der dann sagt, ich nehme dir die Entscheidung jetzt ab, fertig, du startest nicht.
Ja.
Von den negativen Wettkampferfahrungen ja auch ganz zu schweigen. Also du startest und du bist nicht fit,
Ja.
und gerade in so einer hohen Leistungsdichte 1% off. Und du hast keine Chance, und dann bist du negativ, dann bist du in dem Rennen negativ. Das bringt gar nichts.
Und hinterher fragt dann keiner mehr, ne? Also das kannst du zwar dann auch natürlich in einem Interview im Anschluss anführen, aber das interessiert dann auch nicht mehr so viel, weil wenn du an der Startlinie stehst und dann
Genau.
irgendwo versuchst abzuliefern,
Genau.
im Rahmen deiner natürlich eingeschränkten Möglichkeiten, dann steht dann irgendwo DNF oder halt ein Ergebnis, was nicht der eigenen Leistungsfähigkeit entspricht, interessiert aber dann im Nachgang leider auch vielfach nicht mehr so sehr. Insofern, du hast einen wichtigen Punkt für mich angesprochen, dass es oftmals ganz gut ist, wenn man eine, ich nenne es mal objektive, neutrale Kontrolleinheit um sich hat. Du hast es als Coach bezeichnet, kann natürlich im Leben vieler anderer Sportler vielleicht auch irgendwo, keine Ahnung, der Lebenspartner, whatever sein, aber es ist, glaube ich, extrem wichtig, da dann smarte Entscheidungen zu treffen, so schwer das natürlich fällt. Also jetzt, Ralf ist insofern ein gutes Beispiel. Ralf, du startest zwar leider jetzt nicht am Wochenende, aber du bist jetzt schon dort, ne? Also ich meine, wir hatten telefoniert am Wochenende, angenockt so ein bisschen am Samstag. Sonntag ging der Flug. Natürlich, wie so oft das dann halt ist, wird das dann nicht besser mit Fliegen und so weiter. Und dann kommst du aus dem Flieger raus und stellst erstmal fest, scheiße, irgendwie, mir geht's gar nicht gut. Aber stellt euch mal vor, also kostet ja auch ein paar Euro, ne? Also muss man auch sagen, wenn man da dann irgendwo starten möchte. Das ist natürlich schon eine echt schwierige Entscheidung, und dennoch auch haben wir in der Folge, in vielen Folgen hier schon, da auch an eure Vernunft appelliert, dass es das am Ende dann doch nicht wert ist. Klar, im absoluten Spitzensport, da wo du dich natürlich bewegst, Patrick, nochmal eine Entscheidung, wo wesentlich einfach mehr dranhängt. Und für mich jemand, der jetzt anderthalb Jahre sozusagen aus der Leistungssportszene raus ist, stelle ich übrigens auch fest, da wollte ich vorher aber nicht dazwischen grätschen und dich unterbrechen, es gibt richtig geiles Zeug in der Apotheke, muss ich sagen. Weil wir haben natürlich jetzt auch mit unserer kleinen Tochter, wir gehen jetzt alles durch, so was man an Infekten so mitbekommen kann aus Krippeneinrichtungen. Und heute auch unsere Kleine leider wieder krank gewesen. Ich bin gespannt, wie lange mein Immunsystem durchhält, aber ich kann heutzutage zumindest einfach in eine Apotheke gehen wie normale Menschen und sich die richtig geilen Sachen holen, wo du denkst, ja gut, so nach zwei Tagen geht es dann eigentlich schon wieder recht ordentlich. Um vielleicht dran anzuknüpfen an Infekte und an vielleicht auch ein beanspruchtes Immunsystem. Das ist, glaube ich, ich versuche eine smoothe Überleitung. Für dich aktuell, Patrick, ist es ja so, du bist praktisch in der Langdistanz nach deinem Ironman-WM-Titel, muss man sagen. Du hast nämlich eigentlich gerade auch, zumindest wenn man dir auf Instagram ja auch folgt, gefühlt ein Termin-Highlight nach dem anderen. Und dementsprechend, also Sportstudio im ZDF gewesen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, am Wochenende steht die Sportler des Jahres-Gala in Baden-Baden an. Viele Partnerverpflichtungen. Wir sind natürlich mit Adidas im gleichen Kosmos. Auch da Premium-Events, wo du jetzt zu Gast warst. Was ist anstrengender? Die Vorbereitung auf den WM-Titel oder so the aftermath, sage ich jetzt mal, allen Partnern irgendwie das noch gerecht werden zu können, was ja, also nicht falsch verstehen, ist ja auch geil, wenn man dann auch wertgeschätzt wird und am Ende irgendwo eine geile Bühne bekommt. Nichtsdestotrotz, ich kenne es ja ein bisschen in einer abgespeckten Variante auch, es ist nicht ganz unanstrengend, oder?
Es ist definitiv nicht unanstrengend. Das, was ich oft zu hören bekomme, wenn ich mal so ein bisschen anfange zu jammern, dass ich jetzt doch extrem müde bin und ich mein eigenes Bett doch sehr vermisse, ist dann so, ich habe überhaupt kein Mitleid mit dir, du hättest ja auch einfach langsamer sein können. Und wenn das die Alternative ist, dann nehme ich doch den Stress in Kauf und versuche das so gut wie es geht aufzusaugen, zu genießen. Aber du hast recht, es wird langsam echt anstrengend. Auf der anderen Seite, du weißt selbst, wie es ist, als Sportler, der jetzt nicht unbedingt das FC Bayern-Logo auf dem Trikot trägt, muss man einfach auch die Chance nutzen, die einem geboten wird. Und da haben wir zum Glück uns in den letzten Jahren, auch dank hervorragender Leistungen, glaube ich, im Triathlon ganz gut positioniert durch die öffentlich-rechtliche Berichterstattung, sind wir da schon vor allen Dingen um die Hauptevents einfach tatsächlich sehr, sehr gut präsentiert, dadurch einfach in der öffentlichen Diskussion mehr und mehr vertreten. Und da muss ich wirklich auch sagen, dass ich den Unterschied zwischen 2018, zu meinem letzten Sieg, und heute, das ist schon nochmal was anderes, und auch die Qualität der Medien ist nochmal eine andere. Also es ist schon geil, wirklich, ist total cool, und auch jedes Event als solches, wenn du es dir betrachtest, hat ja zum einen total positive Energie und ist super, super schön da zu sein. Nichtsdestotrotz ist es aber einfach, es ist einfach viel. Es ist schwer, und ich brauche definitiv auch wahrscheinlich noch ein paar Wochen tatsächlich Erholung. Also ich habe das heute gemerkt, heute war so der erste Tag oder einer der wenigen Tage, in denen ich ausschlafen konnte und mal nur in Anführungszeichen zwei Trainingseinheiten machen konnte und mich um mich selber kümmern. Ihr zählt natürlich nicht, es ist ja für mich, das ist ja euer Podcast, dabei zu sein, ist ja Seelenbalsam.
Ich dachte schon, es kommt so nachgeschoben und dann habt ihr zwei dazwischen gegrätscht und mit den schönen Armen vermasselt.
Alles gut. Nee, aber also lange, long story short, es ist alles schön für sich, aber es ist anstrengend. Auf der anderen Seite ist es, um die Frage komplett zu beantworten, nein, es ist nicht anstrengender als die Ironman-Vorbereitung selbst. Da habe ich schon Blut und Schweiß lassen müssen. Das war schon, ja, da bin ich schon öfters an den Rand der Verzweiflung geraten. Von daher, ja, alles gut. Ich beschwere mich nicht.
Sag mal, gibt es eigentlich immer noch das Telegramm oder was ist es heute, eine Mail vom Bundeskanzler oder vom Bundespräsidenten?
Nee, habe ich tatsächlich nicht bekommen. Leider, leider nein. Es gab
Was?
eine.
Gab's das? Das ist
Skandal.
neu für
Ja,
mich, habe ich noch
das
nie
gab's
gehört
schon mal.
von.
Das gab's schon
Okay.
mal. Okay.
Nee, leider nicht. Es gab einige Politiker, ja, aus der Sportfunktionalität, Funktionärstätigkeiten, die dann geschrieben haben. Und Christian Lindner hat mir persönlich geschrieben, auch wenn er jetzt gerade vielleicht nicht der populärste aller Politiker ist, aber das fand ich trotzdem schön, dass er sich gerade auch in dem Trouble da wirklich einen ausführlichen Brief geschrieben und ausführliche WhatsApp geschrieben, also beides sogar. Das fand ich extrem nett. Also ja, aber vom Präsidenten habe ich leider nichts gehört. Vielleicht ist es auch, weil ich sein Sommerfest abgesagt habe. Ich hatte im Wind im Hatte
Ei,
eine
gleich gestrichen.
Sommerfesteinladung direkt von der Liste runtergecuttet worden.
Sorry,
Da war ich halt.
Prioritäten auf einen WM-Titel zu setzen, das kann man auch einfach nicht nachvollziehen, wirklich. Das ist auch schwierig
Also
dann.
nochmal von Texas zurückfliegen, schnell dem Präsidenten die Hand schütteln, wieder herfliegen. Ja, das wäre sicher clever gewesen.
Nehmen wir es mal mit, Patrick. Wann, als du die Vorbereitung gemacht hast, nach Frankfurt, was nicht so geil gelaufen ist, wann hast du in Hawaii gemerkt, oh, jetzt geht was? Schon bei der Landung, den Tagen danach oder tatsächlich dann erst im Wettkampf?
Erstmal muss ich sagen, dass ich vor Frankfurt auch schon ziemlich fit war. Also ich habe wirklich in St. Moritz gute Trainingseinheiten absolviert. Ich konnte es in Frankfurt nicht zeigen, aus den, ja, denke ich, bekannten Gründen. Und hinten raus war das Rennen in Frankfurt sicherlich auch ein gutes. Auch beim Radfahren war es einfach in Summe, habe ich hier und da schon gezeigt, dass ich fit bin und dass da Potenzial schlummert. Dann kam der Trainerwechsel. Und das hat mir in gewissen Bereichen einfach nochmal den neuen Reiz gegeben, den ich mir auch erhofft habe. Und sicherlich auch, trotzdem wir nur 9 Wochen Zeit hatten, hat Ben mich in Trainingseinheiten an die Grenze des von mir Vorstellbaren geführt. Das, was im Training geht, das muss ich wirklich sagen, gerade im Bereich des Hochintensiven, der V2 Max-Geschichten und so weiter. Und da war mir schon klar, okay, schon alleine diese 3, 4 Wochen nach Frankfurt in dem Training, da war so viel Impact, so viel neuer Reiz. Wenn ich das mit dem Status davor verglichen habe, dann war mir schon klar, das hätte ich nicht leisten können. Und daher bin ich in dieses Rennen mit dem sehr guten Gefühl, und auch schon nach Texas gefahren mit dem sehr guten Gefühl. Ich bin so fit wie nie. Man kann ja auf Daten zurückgreifen der letzten 10 Jahre. Von daher war das anhand der Daten, war mir das schnell klar, dass ich da relativ fit und gut vorbereitet am Start stehen werde. Und dann war eben die mentale Geschichte natürlich noch, die einfach bei uns einen extrem großen Einfluss hat, die eben passen musste. Und auch da auch wieder, ja, Ben hat da echt einen tollen Job gemacht, eine super Vorbereitung gemacht, eine super detaillierte, ja, einfach detaillierte Vorbereitung, eine PowerPoint-Präsentation gemacht, die irgendwie 20 Seiten hatte. Wusste gar nicht, dass man sich so krass mit Wellen und Mondständen und weiß der Geier was halt alles die Wasserfließgeschwindigkeiten beeinträchtigt, beschäftigen kann. Also ich wusste wirklich alles. Ich wusste, wie lang die Welle ist. Ich wusste, in welchem Abstand die kommt. Ich wusste, woher das Wasser drückt. Das heißt, ich wusste ganz genau, wie ich mich zu positionieren habe. Ich wusste ganz genau, wen ich rechts von meiner Seite haben will, in welcher Position ich mich aufzuhalten habe beim Schwimmen, um für mich das optimale Schwimmen zu haben, was dann ja wirklich in der taktischen Auslegung meines Rennens einfach tatsächlich, ja, einfach schon der Hauptpunkt war, weil du zum einen natürlich für die Radstrecke perfekt positioniert bist, gegeben im perfekten Fall natürlich auch einen Magnus Ditlev schon unter Zugzwang setzt, und einfach auch die mentale Komponente. Du startest da und ich starte da einfach in ein Rennen und denke mir schon, okay, geil, der Plan funktioniert. Und dann startet der Tag einfach positiv, du gehst mit einem positiven Mindset auf die Radstrecke, du hast nicht so einen Stress auch, das muss man auch sagen. Wenn du, ja, wenn du irgendwie anderthalb, zwei Minuten hinten bist, dann hast du halt immer diesen Schalk im Nacken sitzen, dass du halt diesen Rückstand unbedingt schließen musst und da bist du einfach nicht locker. Und von daher bin ich da perfekt vorbereitet in das Rennen gegangen und konnte dann meine gute Form auch zeigen am Ende des Tages.
Ich sag mal so, ich bin von uns dreien derjenige, der sich am wenigsten mit Triathlon auskennt. Aber klar, wenn man natürlich einen Bezug zu einer Person hat, wie zu dir jetzt, verfolgt man logischerweise ja trotzdem diese Menschen, ihre Saisons etc. Das muss man ja sagen, du warst ja nie unerfolgreich oder so, aber trotzdem ist es ja schon ein Achtungszeichen, glaube ich, wenn man nach 2017 und 18, also als Doppel-Weltmeister sozusagen oder in Folge-Weltmeister 6 Jahre später diesen Triumph wiederholt, wo es vielleicht ja auch schon Leute gibt in der Szene, whatever, die sagen, ja, okay, über den Zenit, whatever, mag es vielleicht gegeben haben, bin ich weniger dran als ich, aber könnte ich mir vorstellen, dass es solche Gedanken gibt, ne? Das beginnt jetzt bei uns in der Laufwelt mit Elliot mit Sicherheit gerade nach zwei sehr durchwachsenen Jahren, sage ich jetzt mal. Und dann hast du ja auch gar keine, von außen betrachtet, korrigiere mich nachher gerne, wenn ich das falsch von außen sehe, nicht die einfachste Saison gehabt, ne? Also am Anfang dieses Rennen in, war das auch in Texas, glaube ich, wo dieser gedopte Mexikaner irgendwo dir den Sieg gestohlen hat, muss man ja sagen. Gott sei Dank, aber im Saisonverlauf, manchmal kommt das erst Jahre später raus, aber Gott sei Dank ja relativ zeitnah überführt worden. Nichtsdestotrotz, in dem Moment selber ist es ja trotzdem für dich ein Scheißerlebnis. Oder was heißt, mein zweiter Platz ist nicht schlecht, aber du weißt, wie ich meine, es ist jetzt nicht so richtig befriedigend so. Und ich erinnere mich an Rot natürlich mit der Problematik mit den mit der Rippe und Atmen und so weiter. Frankfurt haben wir schon kurz angeschnitten. Auch jetzt nicht ganz so alles so gelaufen, wie du es gedacht hast. Also wahrscheinlich insgesamt eher eine schwierige Saison, einen Trainerwechsel vollzogen, weiß nicht, ob wir vielleicht später noch drauf kommen, auch in einer, ja, wie soll man sagen, unmittelbaren Vorbereitungen vor Hawaii. Also es war ja wirklich gar nicht mehr so viel Zeit, wo vielleicht auch von außen Leute gedacht haben, meine Güte, wow, was ist denn das für eine Entscheidung, so gefühlt kurz vorm Saison-Highlight so. Für das wirst du ja alles gute Gründe gehabt haben. Worauf ich jetzt hinaus will ist, wenn man das alles so verfolgt, wie hast du deine Situation empfunden, nach Hawaii zu reisen? Weil für mich hast du eine Underdog-Rolle gehabt. Nicht, weil ich es dir nicht zugetraut hätte, sondern ich glaube, die Menschen außen, die Medien haben dich eher als Underdog betrachtet, weil die gesagt haben, ja, das lief so und Rot war so und Frankfurt war so. Wie du natürlich selber deine Trainingswerte etc., das wusste die Öffentlichkeit zu dem Zeitpunkt ja nicht. Oder wie du deine Chancen eingeschätzt hast. Hat es dir geholfen, weil du jetzt vielleicht nicht diesen im Vorfeld ganz großen öffentlichen Fokus hattest? Also so, weißt du, wie ich meine, so ein bisschen als Underdog da frisch frei von der Leber irgendwo dein Ding machen zu können und so die Leute zu jagen, in Anführungszeichen. Noch ein Punkt dazu auch. Ich hatte das Gefühl, dass sich unfassbar viele Menschen mit dir über diesen Titel gefreut haben. Bestimmt auch schon 2017 und 2018, aber ich habe das Gefühl gehabt, dieses Jahr umso mehr, weil man von außen zumindest mit dem, was man als Fan verfolgen konnte, den Eindruck hat, du hast ein paar Jahre gehabt, da hat einfach nicht alles zusammengepasst, aber insbesondere dieses Jahr wirklich schwierige Saison, die dann mit diesem Titel gekrönt wurde.
Da ist viel, wo man jetzt ansetzen kann. sehr viel sogar. Zum einen die Saison, wie ist sie verlaufen? Sie mag von außen erscheinen, als wäre sie sehr durchwachsen gewesen. Und wenn man das an den Ergebnissen in Rot vor allen Dingen und in Frankfurt festmacht, dann war es das auch. Meine 73-Rennen waren doof geplant. Das war mein eigener Fehler. Ich hätte 2 Wochen nach einem Ironman keinen 73 machen sollen. Das war einfach hochgradig dumm. So Fehler passieren einem jungen, dynamischen Sportler. Und dann muss ich einfach sagen, wenn man es mal ganz auf die Facts runterbricht, war das auf jeden Fall meine erfolgreichste Saison, weil ich habe noch nie 2 Ironman-Rennen in einem Jahr gewonnen. Also wenn man es mal auf diese Facts runterbringt, wie das alles entstanden ist, klar, als ich in Texas ins Ziel gekommen bin, weiß ich auch noch, ich habe zu meinem Radmechaniker gesagt, der hat sich voll gefreut und ich habe gesagt, fuck, schon wieder Zweiter, das gibt's doch einfach nicht. Ja, Vize-Weltmeister geworden, in Rot Zweiter geworden. Irgendwie war ich so, boah, ich will jetzt endlich mal wieder ein Rennen gewinnen. So. Von dem her habe ich mir diesen Sieg zwar gewünscht, aber auf der anderen Seite jetzt mit dem Sieg am grünen Tisch, muss man sagen, es war die erfolgreichste Triathlon-Saison meines Lebens. Weltmeistertitel und ein nordamerikanischer Meistertitel. Und was das Außen betrifft, da habe ich schon lange gelernt, das möglichst auszublenden. Also wenn ich da Wert drauf lege, wer da was sagt oder ohne euch jetzt nahe treten zu wollen, ich weiß, ihr seid eher auf meiner Seite, aber in irgendwelchen Podcasts gesprochen wird oder in irgendwelchen noch schlimmer Foren geschrieben wird. Also I could not care less, wirklich. Es ist mir wirklich zu viel. Das habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Ich beschäftige mich mit mir selber und versuche das Potenzial auszuschöpfen. Und ich sag mal so, wer einen zweifachen Hawaii-Champ, der im Vorjahr auch noch Vize-Weltmeister wird, unterschätzt, der hat auch die Dynamik von dem Sport nicht verstanden. Sorry to say, aber und wer mich kennt, weiß, dass ich gerade auf Hawaii, das ist, ich will nicht sagen mein Rennen. Sicherlich gibt es da andere Athleten, die auch sehr gute Leistungen bringen, aber es ist einfach ein Rennen, das mir sehr gut liegt, wo ich extrem fokussiert mich drauf vorbereiten kann, wo ich wirklich im Training nochmal das extra Prozent oder die extra Meile gehen möchte und will. Und das bedeutet mir einfach so extrem viel, dieses Rennen, dass ich, wenn ich da am Start stehe, kannst du davon ausgehen, dass ich mir grandios den A-Punkt aufreißen werde, um da vorne zu landen und B, einfach da eine gute Energie und eine gute Symbiose habe mit der Insel. So. Und von daher fand ich das schon sehr lustig, dass in der Pressekonferenz mir auch das Gefühl vermittelt wurde, dass gerade die Jungen um Blumenfeld, Ditlev und Co. mir schon subtil das Gefühl vermittelt haben, so, ja, es ist schön, lieber Opa, habe ich im Sportstudio auch schon gesagt. schön, dass du da bist, aber wir werden den Sieg unter uns ausmachen. So war der Vibe da. Und ich bin da weggegangen, habe so ein bisschen in mich reingelächelt und ich mag das eigentlich ganz gerne. Wenn ich unterschätzt werde, bin ich eigentlich immer am stärksten. Von daher bin ich mit der Situation sehr, sehr gut klargekommen und hab das schon fast ein bisschen genossen.
Und dann steigst du aus dem Wasser und bist eigentlich an der Position so gut wie selten, ja.
Ja.
Ich weiß, dass du ja am Anfang des Jahres und in dieser Saison sehr viel in Schwimmen investiert hast. Bei einem Opa, also bei Menschen, die halt erwachsen sind und Schwimmtechnik jetzt nicht als kleines Kind oder als Kind gelernt haben, ist ja eine technische Veränderung wahnsinnig schwierig. Wann hat das Klick gemacht und hast du das tatsächlich dann erst dort im Rennen gemerkt, dass es extrem gut läuft für deine Verhältnisse, oder war das schon in den Wochen vorher klar, okay, jetzt zahlt sich das aus, dass ich da einen extra Effort gemacht habe in dem vergangenen Jahr?
Die Technik haben wir gar nicht umgestellt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, okay, ich muss den Ellbogen 45 Grad mehr anstellen, was weiß ich, gar nicht, sondern es ist wirklich rein über die Kilometerschiene gelaufen. Ganz oldschool. Ich bin einfach mehr im Wasser gewesen. Ich habe einfach eine Einheit mehr im Wasser gemacht und habe da einfach mit den Schwimmern trainiert, mit teilweise 15, 13, 14, 15-jährigen Mädchen, die mich einfach gnadenlos absprinten auf 50 und 100. Und das will man dann doch nicht auf sich sitzen lassen. Da wird man automatisch besser, ehrlich gesagt. Und das war geil. Das war einfach nochmal ein komplett neuer Einblick und neuer Input in, wie hart man sich da auch die Kante geben kann im Training. Und man sieht einfach, dass die Dynamiken im modernen Triathlon da immer mehr hingehen, dass eben das Schwimmen einfach immens wichtig wird. Und um deine Frage zu beantworten, wie ich das im Rennen gemerkt habe, ich habe eigentlich schon beim Los... Also wenn man es ganz, ganz runterbricht, muss ich schon sagen, dass ich ja eigentlich, wenn ich ins Wasser springe und mich warm schwimme, schon in der Regel spüre, okay, heute ist ein guter oder heute ist ein schlechter Tag. Wenn man einen schlechten Tag hat, dann denkt man sich immer so, ja, nee, das denkst du wieder, bist du. Philipp, Nick, der kennt das vom Laufen, wenn man dann zum Warmlaufen geht und genau, ja, du hast auch schon ganz oft ganz andere Rennen auch ganz andere Beine hast du schon gute Leistung gebracht. Das stimmt, man muss nicht das immer schön reden irgendwie. Aber beim Warmschwimmen, jetzt abgesehen von dem Quallenstich, habe ich mich schon gut gefühlt. Und als ich dann losschwamm, bei mir sind ja immer so die ersten 400 Meter das ein bisschen kritische. Wenn dann einmal der Speed da ist und ich den Dieselmotor anstellen kann, dann schwimme ich und dann kann ich eigentlich auch Tempoverschärfung mitgehen und in den Gruppen vorne mich platzieren und mitgehen. Aber dieses Losschwimmen, das Wegschwimmen war tatsächlich für mich ein kritischer Punkt oder ist für mich immer ein kritischer Punkt. Und da auch wieder neuer Input. Sonst habe ich mir immer den schnellstmöglichen Schwimmer gesucht, habe mich neben den gestellt, weil ich mir gedacht habe, der zieht mich mit raus. Jetzt war die taktische Herangehensweise tatsächlich eine andere und ich wollte unbedingt einen langsamen Schwimmer neben mir haben, damit ich nicht in dieses Gewühl reinkomme, damit mir niemand in den Arm greift, damit ich einfach starte und wegschwimme. Und das war tatsächlich so, dass ich mich aufgereiht habe an der Startlinie und dann plötzlich tauchte Cam Worth neben mir auf und dann habe ich mir wirklich gedacht, ja, perfekt, das ist no disrespect für Cam oder so, aber ich meine, es ist ja offensichtlich, dass er einfach ein schlechterer Schwimmer ist als ich und da auch der Takeout-Speed einfach meiner schneller ist, das heißt, war nach 2 Metern einfach weg von ihm und hatte einfach freies Feld, mich auf diesen 400 Metern, das ist, muss man sich wirklich wie ein All-Out-Sprint vorstellen, da frei zu schwimmen und dann direkt richtig zu positionieren und dann habe ich halt nach diesen 400-500 Metern hochgeguckt, habe das Stand-Up-Paddleboard gesehen und mir gedacht, das führt, das zeigt den Führenden den Weg. Okay, perfekt. Also ich bin perfekt positioniert. Dann auch wieder, dann wird man ruhiger, dann weiß man, es läuft für einen. Und dann findet man ins Rennen. Und davor die Wochen, ich habe dann noch mit einem sehr starken Age Group trainiert, der vom Schwimmen kommt, mit dem ich witzigerweise aus Berlin, das ist ein Athlet von Ben. Wir haben uns zum ersten Mal gesehen und der hatte so nach den ersten 2 Trainingseinheiten dann auch schon gesagt, so, boah, ich hätte nie im Leben gedacht, dass du so schnell schwimmst, ey. Der war völlig geflasht und das sind dann so die kleinen Momente, wo man denkt, so, ja, okay, da geht was.
Jetzt seid ihr ja natürlich ein bisschen länger unterwegs, auch wenn ihr sehr schnell seid, gemessen an dem, wie lange Marathonläufer üblicherweise unterwegs sind. Das heißt, du hast vorher, glaube ich, ganz kurz schon mal gestreift, Thema Mental Game ist natürlich, glaube ich, gerade bei Langdistanz-Triathlon mit ein entscheidender Faktor. Klar, Form muss auch irgendwo da sein, aber irgendwie in so, ich sag mal, Weltklasse-Sphären ist das oder kann das auf jeden Fall ja auch dann entscheidend sein. Wie, also wenn ich mich recht erinnere, weil wir hatten ja schon mal dich auch schon mal bei uns im Podcast hier vor längerer Zeit, dein originärer Sport-Background kommt eigentlich aus dem Radsport, glaube ich auch, ne? So mit Mountainbike-Fahren etc. Nichtsdestotrotz bist du ja in der Triathlon-Welt extrem bekannt dafür, dass du wahrscheinlich der beste Läufer bist, den es da irgendwo gibt. Nimm uns mal mit, wie funktioniert jetzt, vielleicht sogar anhand von Hawaii jetzt, dieses Rennen in deinem Kopf. Ist das üblicherweise so ein Abarbeiten von, okay, irgendwie, ich muss gut durchs Schwimmen kommen. Radfahren mag ich eigentlich schon ganz gern, aber irgendwo warte ich immer drauf, dass jetzt endlich der Laufpart kommt und ich irgendwo die Leute zerstören kann, so gefühlt. Wie war das so in Hawaii? Oder ist Radfahren für dich schon so ein Ding, was du so richtig genießen kannst? So? Oder weißt du, ich meine, ist das so? Oder wartest du eigentlich immer drauf, dass du in die Evos steigen darfst und loslegen?
Ja, ist eine interessante Frage. Ich genieße alle drei Sportarten, ich liebe alle drei Sportarten. Und natürlich spielt man seine Karten immer so, wie man sie halt am besten für das maximal gute Ergebnis eben spielen kann. Das ist bei mir ganz klar, der Lauf, vor allen Dingen der Marathon hinten raus, da scheine ich einfach am wenigsten zu faden und am wenigsten Zeit zu verlieren, verglichen mit den anderen. Und nichtsdestotrotz warte ich da jetzt nicht auf den Moment, endlich mein Fahrrad abgeben zu können. Das ist nicht so. Ich finde es schon auch geil, da bis ans Limit zu gehen. Mir gefällt die technische Komponente, also die komplette Entwicklung, die wir da reinstecken, wenn ich mir anschaue, wie viel schneller wir jetzt geworden sind über die Jahre. Ich bin jetzt eine 406 gefahren, bin damit der schnellste Deutsche auf Hawaii jemals, muss man auch mal sagen.
Das ist krass.
Und von dem her, ja, ist das schon so, dass ich da natürlich jetzt nicht mit den ganz großen Jungs Ditlev und Laidlaw mithalten kann. Aber was ich auch vor allen Dingen in diesem Rennen auf Hawaii gemerkt habe, wie sehr die Jungs sich dann auch unter Druck setzen lassen. Also in der Pressekonferenz, habe ich das erwähnt, vorher war es eigentlich so, dass ich da gar kein Faktor war. Aber in dem Moment, wo das Schwimmen beendet war, da gab es eigentlich nur eine Information, die sowohl Ditlev als auch Laidlaw haben wollten. Das war der Abstand zu mir. Und das zeigt dir dann natürlich auch schon, dass dann da schon auch im Kopf ist. Und ja, aber dann, sobald ich in die Evos geschlüpft bin, da geht halt dann der Punk ab. Da fühle ich mich in meinem Element. Und gerade jetzt in dem Rennen war es natürlich für mich schon auch den ersten 10 Kilometern. Jeder, der die Strecke kennt, Ali Drive ist zum einen natürlich ein totaler emotionaler Hotspot, weil da einfach noch Zuschauer stehen. Aber es geht schon auch wellig daher. Es ist heiß, klar. Und mir war einfach wichtig, dass ich da von Anfang an wirklich den Gashahn voll aufdrehe. Ich bin 3:28 gelaufen, die ersten 10 Kilometer. Und habe da einfach auch den Sam einfach unter Druck setzen wollen. Das war mir sehr wichtig, da von vornherein eigentlich da so ein bisschen auch in seinen Kopf zu kommen. Und es ist schon auch schwierig, glaube ich, wenn man da jeden Kilometer irgendwie 20, 30 Sekunden verliert. Das muss er halt erstmal verkraften. Und da habe ich dann vielleicht doch auch noch mal eine kleine andere Karte, die ich spielen kann. Die nennt sich Erfahrung. Und da macht mir, glaube ich, so schnell keiner was vor.
Also das sah ja auch nach außen hin ziemlich cool aus, logischerweise, weil da waren ja Jungs auch so unmittelbar vor dir, die halt eine andere Übersetzung hatten, ne? Weil sie halt große Kerle waren, ja, große, kräftige Kerle, die laufen halt anders los, ja. Und dann kommst du da vorbeigebrettert und das sieht natürlich erstens geil aus, aber das fühlt sich doch wahrscheinlich auch ziemlich geil an, oder?
Ja, das fühlt sich in der Tat sehr geil an. Ja, da brauche ich nicht groß rumreden. Das ist wirklich so und das ist natürlich auch mega motivierend. Ja, dann auch Blumenfeld im da schwingt natürlich auch so ein bisschen was mit. Es ist immer so, okay, im Hinterkopf so, was ist in Frankfurt passiert. Natürlich macht mich das auch dann heiß in dem Moment. Natürlich will ich dann auch so und dem jetzt auch mal zeigen, so Junge, jetzt sind wir bei mir in meinem Wohnzimmer und jetzt zeige ich dir mal, wie der Hase läuft. Das ist natürlich ein Faktor und was mir dann einfach extrem viel Motivation gibt, ist dann dieses Excitement von den Leuten am Streckenrand zu sehen. Die können das teilweise ja gar nicht fassen, was da passiert und oh, das Rennen wird doch nochmal spannend, obwohl man es vielleicht vorher komplett abgeschrieben hat. Und das ist halt irgendwie, glaube ich, doch, ne, das ist, glaube ich, auch das Coole, was ich dann in so ein Rennen mit reinbringen kann, dass es dann auf jeden Fall nochmal spannend wird. Es ist erst vorbei, wenn die Ziellinie überquert wird. Und bis dahin, solange ich im Rennen bin, ist eigentlich immer alles offen. Und das finde ich cool, wenn ich dann einfach Platz für Platz für Platz aufhole. Und dann dieses Mal war ich ja auch nach, wahrscheinlich, Ralf weiß es besser, aber ich würde sagen, so 6-7 Kilometern war ich ja schon auf Platz 2. Und
ja, vor der Wendemarke auf jeden Fall noch, ne?
Ja, genau, vor der Wende. Und das war für mich auch so ein Ding. So, okay, das ist mit Abstand die beste Platzierung zu dem Kilometer, die ich jemals hatte, was mich einfach extrem motiviert hat, dann nochmal den Gashahn einfach stehen zu lassen, ja.
Na, aber es war natürlich auch schon ein gewisses Risiko, weil du warst ja da noch am Anfang eines Marathons, ne? Also ich meine, Erfahrung hin oder her, sich dann nicht
kontrolliertes Risiko.
Ja, sich nicht wegtragen zu lassen, ist ja schon auch so ein Punkt, ne? Also dass man nicht
kann. Das stimmt, aber ich war immer unter Kontrolle tatsächlich. Also ich hätte zu jedem Zeitpunkt auch schneller laufen können.
Und wie kontrollierst du dich selber im Rennen? Also einfach nur auf Erfahrung und Körpergefühl? Oder ich meine, klar, du hast natürlich auch eine Uhr am Handgelenk. Gehst du da nach wahrscheinlich Pace ist eine Sache, aber ich glaube, bei den extremen Bedingungen macht wahrscheinlich auch eine Herzfrequenz irgendwo im Blick zu behalten, vermutlich Sinn. Wie steuerst du das für dich aus in so einer außergewöhnlichen Wettkampfsituation. Ist es, am Ende ist es nur ein Ironman, wie du auch schon viele andere gemacht hast. Trotzdem ist es eine WM und du bist kurz davor, Platz 1 einzunehmen in diesem Rennen. Also das ist nur für den Background, auch für die Leute nochmal. Das ist ja schon eine außergewöhnliche Situation. Ja. Also da trotzdem, Erfahrung ist eine Sache, dass man da sich jetzt nicht so away carryen lässt sozusagen mit Übermotivation, ist ja schon auch, hat mit Disziplin und allen möglichen zu tun. Wie kontrollierst du dich da?
Ja, es ist definitiv so, dass ich da auf die Garmin gucke. Ich die Herzfrequenz im Blick behalte. Bei mir ist es 165 Maximalpuls und dann weiß ich, okay, ich muss vom Gas gehen. Das lässt sich erfahrungsgemäß so 4-5 Kilometer mal durchhalten mit 165 oder wenn es halt mal irgendwelche Wellen hochgeht oder wenn ich die Palani hochlaufe, klar, dann ist auch mal 170 okay, aber dann muss ich oben am Highway, muss ich einen signifikanten Drop in der Herzfrequenz sehen, ansonsten muss ich mich kühlen, das ist natürlich auch das A und O, kühlen, und dann einfach den Herzfrequenzdrop 15-20 Schläge halt haben, wenn ich mich dann wieder so reinfinde und in den Rhythmus dann komme. Also das ist definitiv so, dass ich dann auch einen elektronischen Backup habe, um mich zu kontrollieren. Es geht aber auch wirklich einfach viel über Körpergefühl, es geht viel über Ernährung. Ich merke auf jeden Fall, dass die maximierte Kohlenhydrataufnahmen, die wir jetzt auch im Training immer mehr praktizieren, mich einfach dazu befähigt, entspannter ist das falsche Wort, einfach geladener oder gefühlter vom Rad zu steigen. Ich glaube, ich habe meinen ersten Sieg mit 40, 50 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde gemacht. Und du lachst, das ist halt wirklich einfach.
Ja, heutzutage sind wir da ganz anders fern. Ja, damals dachte man, boah, ist schon krass.
Die junge Generation hat man damals gedacht. Ein Andi Rehlert und Faris Al-Sultan, die haben eine Banane gegessen. Und dann war es gut so. Das Gedanke gemacht, dass man danach nicht zu schwer ist. Und und da sind wir halt heute bei 120 Gramm in meinem Fall. Und auch beim Laufen, man sieht das vielleicht, dass ich...
Man sieht bei anderen Athleten aus Skandinavien, dass das teilweise nicht immer nur gut funktioniert beim Laufen dann.
da sieht man aber auf der anderen Seite auch, dass man da wirklich bis ans Maximum geht. Ja, wenn das natürlich solche Effekte hat, dann bringt es einem auch nichts. Aber in meinem Fall, ich habe halt an jeder, wir haben so eine Special Needs Verpflegung, heißt das, die habt ihr, glaube ich, beim Marathon auch, dass man so spezielle Profi-Aid Stations hat, die dann, die man selber bestücken kann mit seinem eigenen Drink, mit seinem eigenen Gel, und das ist halt auch einfach in solchen Weltmeisterschaftsrennen was ich sehr genieße, einfach wirklich das zu nehmen, was du willst, ist dann einfach besser und geht da einfach besser runter. Da hat sich einfach der Sport insgesamt geändert. Und auch beim Laufen eben dann diese 60, 70 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufzunehmen, da...
Cooler Punkt. Das wollte ich nämlich, ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber da habe ich mich jetzt gefragt, weil von Radfahren und Verpflegen habe ich jetzt nicht ganz so viel Ahnung, deswegen war es für mich irgendwie spannend, ob du dir da in die Karten schauen lassen möchtest, ist ja auch ein bisschen Betriebsgeheimnis oder auch nicht, ob sich das unterscheidet, beziehungsweise inwiefern es sich unterscheidet, was du auf dem Rad aufnimmst, zu dir nimmst, sozusagen, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dadurch, dass du nun mal halt nicht läufst und du weißt schon, Impact etc., Magen-Darm und so weiter, dass das womöglich ja höher sein könnte oder signifikant höher sein könnte, als das, was du dann im Anschluss im Marathon versuchst noch aufzunehmen. Das hast du jetzt aber gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass das 100 bis zu 120 wohl auf dem Rad und 60, 70 dann, sobald du in die Laufschuhe wechselst.
Ganz genau so ist das. Du gehst natürlich erstmal optimal geloadet in so ein Rennen rein, im Optimalfall halt vorher die Tage schön Carbs gefuttert, so dass der Reis einem zu den Ohren raushängt. Ja, und dann, ich bin ja eher so ein Reistyp. Was hast du gegessen vor den Rennen meistens?
Reis. Also ich war dann auch nicht mehr der Pasta-Typ. Ich liebe es, beim Italiener zu sein, privat so und auch da Nudeln zu essen, aber vor einem Marathon... Bei mir ging auch Reis wesentlich besser runter irgendwie. Ja. Das war einfach irgendwie angenehmer. Ja.
Ich sehe jetzt immer mehr
Reis
Leute
zum Frühstück, Reis zum Mittagessen, Reis zum Abendessen.
Ich sehe jetzt immer mehr Profis mit Gummibärchen vorher.
Ja, das haben die Radsportler so ein bisschen on vogue gemacht. Ja. Ne? Klar, hohe Energiedichte, purer Zucker, geht direkt ins Blut, ist aber natürlich total kurzkettig und für so ein Carboloading, fürs Auftoppen finde ich das optimal. Da habe ich auch immer meine Cola und meine Gummibärchen auf jeden Fall, so am Freitag in dem Fall vor dem Rennen. Ist das super gut, halte ich extrem viel von. Aber jetzt so in den Tagen davor versuche ich dann doch schon eher die qualitativ hochwertigeren Produkte zu mir zu nehmen, ehrlich gesagt, ja.
Ja. Magst du sagen, was du als Produkt konsumierst? Du hast wahrscheinlich einen Partner, schätze ich mal. Also wir sind ein Werbepodcast, du kannst ja alles raushauen. Also auf eures Interesse per se, vielleicht auch, weil manche Leute sich das ja dann auch mal anschauen wollen. Oder hast du irgendwas Geheimes, Eigenmischung für dich selber kreiert? Dann musst du es natürlich nicht sagen, aber falls du sagen möchtest, ist das ja vielleicht für den einen oder die andere auch spannend zu gucken, was gibt's noch außerhalb von Morten? Diese Marketingmacht erdrückt natürlich vieles. Für viele gibt's ja, glaube ich, nur dieses Produkt. Und sonst findet da nichts mehr statt. Ich weiß gar nicht, mit was du unterwegs bist. Deswegen wäre das auch spannend vielleicht.
Ich bin mit 22Sixers unterwegs. Eine spanische Marke, die tatsächlich in Deutschland, glaube ich, noch gar nicht so bekannt ist, aber in Spanien wirklich überall präsent ist. Machen super Produkte, haben sich auch extrem auf mich eingelassen, muss ich sagen. Ich wechselte gerade zu 22Sixers, als so dieser neue 0,8:1 Malto-Frukto-Mix so en vogue wurde, wo man gemerkt hat, okay, man kann noch mal 10, 20 Gramm mehr pro Stunde verstoffwechseln. Weil es ja das eine, die Carbs reinzukippen, und das andere ist aber, was kommt eigentlich wirklich an? So. Und da sind sie echt total on top, arbeiten mit Movistar zusammen. Ich habe ja selber hier mein Radtrainingskollege, der für Movistar fährt. Von daher haben wir da immer einen guten Austausch, auch was diese Prototypenentwicklung eben angeht. Und da sind wir so, wir sind halt beide ein totaler Neutral-Fan sozusagen. Wir kriegen dann, wir pochen immer auf möglichst wenig Geschmacksstoffe und möglichst easy handelbares Zeug, neutral, weil du halt einfach so viel reinkippst, dann kannst du irgendwann diesen künstlichen Bananengeschmack zum Beispiel, geht einfach nicht mal an mich ran, so.
Ich bin sowieso geisteskrank, wie man das 7,5 Stunden, gut, ziehen wir mal noch Schwimmen wegen mir ab, aber wie man das so lange sich so Zeug reinballern kann. Ich denke mir schon gefühlt bei Kilometer 30 in einem Marathon, ich hätte jetzt Bock irgendwie auf einen Erdinger, alkoholfrei, Freunde, und nicht schon wieder auf irgend so ein Pappzeug, was ich mir reinlernen muss. Da denke ich mir, gut, wenn ich jetzt nochmal 5 Stunden das machen müsste, no way.
Ja, das Interessante, in dem Moment denke ich da eigentlich gar nicht drüber nach. Es gibt tatsächlich einige Athleten, die sich ein eingefrorenes Snickers mit zum Radfahren nehmen. Das ist so der Trick 17, der ist wirklich schon 1000 Jahre alt. Die dann da einfach was Herzhaftes noch haben wollen. Ich bin eher derjenige, der sich dann am Renntag selber tatsächlich, mir ist es ziemlich egal. Hauptsache es gibt Power. Und ich habe immer, um auch mal vielleicht eine andere Marke zu nennen, ich habe immer sehr Gatorade genossen. Die amerikanischen Rennen haben Gatorade-Produkte, was halt eine sehr hohe Salzkonzentration hat. Und diese Details wirklich, die gehen mir dann zu weit. Also ich auch wieder Shoutout an Ben. Wir haben am Tag vor dem Rennen dann zusammengesessen und er hat mich dann gefragt, ob ich denn mir die Gedanken über den Salzgehalt und so weiter gemacht hätte. Nee. Nope. Ehrlich gesagt, nein. Da ist doch Salz drinne in den Gels. Ja, wird schon passen, gell? Der hat ja die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und da musste ich tatsächlich...
Wäre ich total bei dir, Patrick.
Musste ich doch nochmal so ein bisschen eine Salzkapsel habe ich dann noch reingestreut in meine Flaschen, um dann auf den optimalen Salzgehalt zu kommen. Aber ja, so entwickelt sich das weiter und ist total geil, da irgendwie part of the process zu sein und halt auch mit der Zeit dann zu gehen. Also wirklich, für mich ist der Hauptunterschied das Training. Dass du halt wirklich im Training teilweise so Loading-Einheiten machst, wo du einfach echt mal auch, keine Ahnung, 150 Gramm probierst, Carbs die Stunde, um dann festzustellen, nee, es gibt doch echt Bauchschmerzen. Aber da so wirklich immer weiter und auszuprobieren, finde ich extrem cool. Ja.
Es ist jetzt ja so, du, also man kann dir jetzt ja unmöglich absprechen, spätestens nach diesem Herbst, dass du am Ende deiner Fähigkeiten bist. Punkt 1, weil natürlich A, der sportliche Erfolg ganz offensichtlich ist, den kann man nicht übersehen. Punkt 2, du hast jetzt im Sommer nochmal einen Trainerwechsel vollzogen, der offensichtlich nicht nachteilig für dich war. Und du bist ja erst, lass mich gucken, jetzt muss ich nochmal schnell nachschauen, wann du, weil du bist, ich weiß, du bist ein Jahr älter als ich. Okay, wir sind fast, also ich Juli, du August, also du bist 38 Jahre alt. Das ist ja in der heutigen Zeit überhaupt gar kein Alter mehr. das heißt, du hast ja noch mal so locker 10 Jahre Profisport vor dir. mit diesen Möglichkeiten und auch deine Anpassungsfähigkeit, offensichtlich mit der Zeit zu gehen, da ist ja noch vieles möglich, oder? Wie siehst du das, Patrick?
Oh, ich liebe das, wie du diese Kurve gekriegt hast. das ist ja Pulitzer-Preis verdächtig, wie du das hier gerade gedreht hast. Ich habe schon gedacht, oh, nicht der Nächste schon wieder, der auf diesem Altersstempel
rumreitet. Ich sehe noch ganz viel vor dir.
Also. Ja, ich auch. Ich vielleicht nicht 10 Jahre, aber doch noch das ein oder andere gute Jahr sehe ich da vor mir. Und ich sehe auch noch Potenziale einfach. Wenn ich nicht dran glauben würde, dann hätte ich am 26. Oktober gesagt, Freunde, das war's. Weil ich auch einen gewissen Anspruch an mich selber halt habe, wie ich dann irgendwann mal meine Karriere beenden möchte. Das heißt, möchte ungerne oder sagen wir es anders, positiv formuliert, ich möchte gehen, wenn ich noch konkurrenzfähig bin, auf jeden Fall. Und so bin ich jetzt mal gespannt auf die nächsten Jahre, was da auch in neuen Reizen kommt. Und ich habe Bock, definitiv.
Ja, also weil ich glaube, also man würde ja nicht, guck mal, also klar, okay, ich sag mal, klar, wäre das natürlich auch so ein Ding, oder gab es vielleicht auch schon Beispiele, die sagen, wow, ich bin jetzt nochmal Weltmeister geworden und zack, jetzt so impulsmäßig, that's it, keine Ahnung. Aber ich glaube grundlegend, wenn man natürlich das Ganze, und wir haben ja viel über das ganze Jahr auch gesprochen, sieht, man trifft nicht eine Entscheidung nochmal, und du hast ja auch schon eine lange und auch erfolgreiche Karriere gehabt, man trifft doch keine Entscheidung, jetzt nochmal sich trainingstechnisch so zu verändern oder auch diesen Willen zu haben, sich zu verändern, neue Reize, neuen Input reinzuholen, wenn man nicht vorhat, auch noch einige Jahre weiter auf absolutem Top-Niveau in der Welt sich messen zu wollen. Dementsprechend, genau, war die Frage natürlich naheliegend zu sagen, hey, du hast ja offensichtlich noch viel vor, und ich sag mal, sofern keine gesundheitlichen respektive, also vor allem orthopädischen Probleme vorliegen, was ja vor allem, glaube ich, bei Triathleten ist vielleicht auch gar nicht, gibt es bestimmt auch welche, die das haben, aber bei weitem vielleicht auch nicht so verbreitet ist, als jetzt klassisch bei einem Läufer, der sonst nichts kann, so, ne, da ist das halt irgendwann der Zahn der Zeit schwer ganz zu ignorieren, sag ich jetzt mal, weil es halt ein Knochenjob ist. Dementsprechend, wenn du da ja keine, weißt du, keine grundlegenden medizinischen Probleme hast und aber ja merkst, du bist auf diesem Level leistungsfähig, hast einen neuen Coach an deiner Seite, vielleicht mit neuem Input, was einen ja auch immer wieder, also fand ich zumindest in meiner Karriere auch zu einer späten Phase, wo ich auch gedacht habe, hey, vielleicht hätte ich mir diesen Wechsel, weil ich ein sehr loyaler Mensch bin, sehr schwer getan, von Regensburg mich da zu verabschieden, und vielleicht hätte man das 2 Jahre früher machen sollen, wo mir gedacht habe, der Reiz mit Renato Canova war eigentlich genau richtig, aber vielleicht hätte ich den 3 Jahre vorher schon mal gebraucht. Weil man ab und an, wenn du eine lange Karriere hast, glaube ich, neue Stimuli, einfach, du weißt schon, auch ein paar neue Trainingspartner hin und wieder für Trainingslager, das tut ja gut einfach, ne? Und das hast du jetzt ja alles für dich geschaffen, insofern ist das ja total, eigentlich eine total geile Ausgangssituation, auf Basis erstmal von diesem High-End-Erfolg so, aber natürlich auch mit den Weichen, die du jetzt schon für dich gestellt hast, für eben die nächsten Jahre natürlich.
Ja, sehe ich genauso. Ich sehe mich auch als total loyalen Mensch. Ich habe 5 Jahre mit Fares zusammengearbeitet, ich habe 5 Jahre mit Björn zusammengearbeitet. Der Reiz kommt definitiv zur rechten Zeit, und bin da einfach, ich glaube, ich habe bis jetzt wirklich nur die Spitze des Eisbergs gesehen, was da geht. Und bin einfach total gespannt und hab Bock, kann ich nur wiederholen, ja. Aber gebe ich dir total recht. Aber auf der anderen Seite, ich meine, du wirst ja auch damals deine Gründe dafür gehabt haben, oder? Also es ist ja damals zu sagen, okay, ich bleibe lieber in dem gewohnten Umfeld, was mich vielleicht auch, wo ich weiß, was ich zu erwarten habe, oder was mich einfach auch so ein bisschen, das gibt ja auch immer Halt, wenn man weiß,
Total, viel zu verdanken natürlich, auch zu einem gewissen großen Zielen, ja, das gemeinsam geschafft zu haben, dann in der Sondersituation Regensburg damals irgendwo auch, kann man sich nicht aussuchen, aber ist dann manchmal so, weißt du, Aushängeschild, Vorbild für Nachwuchs und Kids in der Trainingsgruppe zu sein, also ist einerseits schön, andererseits natürlich auch eine Bürde, das kann man auch irgendwie nicht so ganz leicht hinter sich lassen, und das waren schon Faktoren, wo du das Gefühl hast, du musst was zurückgeben, du möchtest irgendwo dieser nachfolgenden Generation irgendwo aufzeigen, ihr könnt es irgendwie schaffen, auch wenn es in der Leichtathletik natürlich alles per se immer ein bisschen schwieriger ist, da so seinen Weg zu finden, sage ich jetzt mal, also im Triathlon auch, aber es ist jetzt kein klassisches System, du kommst Fußball hast du vorher als Beispiel gebracht, irgendwo rein und dann bist du in so einer Maschinerie drin und dann irgendwie führt es sich nach oben. So, das ist ja alles irgendwie sehr individuell am Ende im Ausdauersport häufig. Deswegen, das waren schon so Aspekte, die, glaube ich, lange dafür gesorgt haben, dass es mir schwer gefallen ist oder dann zu der Entscheidung kam, entweder ich akzeptiere, dass es das Ende meiner Möglichkeiten ist oder ich versuche nochmal neue Reize und bin ja dann trotzdem auch zu einem späten Zeitpunkt nochmal von 10 Kilometer bis Marathon damals überall nochmal Bestzeiten gelaufen. Genau. Ralf, du wolltest gerade was fragen, bevor wir abgedriftet sind.
Ja, ich habe es genau gesehen. Weil du sagst ja neue Ziele und mal schauen, was kommt. Du hast ja irgendwann mal den Halbmarathon in Berlin gemacht, weil du einfach mal sehen wolltest, was in der Läuferszene so abgeht, ne? Und auch, was du sicher laufen kannst, ja. Da ist ja die klassische Frage, ja. Hast du nicht mal Bock, so einen Marathon richtig vorzubereiten? Also als Einzelner
natürlich. Ja, doch, habe ich. Da werde ich auf jeden Fall den Philipp dann auch nochmal anrufen und mir nochmal ein paar Profi-Tipps auf jeden Fall abholen.
Ich wollte sagen, ich soll dann jetzt noch Tipps geben. Also ich denke mir, wenn jemand am Ende nach Schwimmen und 180 Kilometer Radfahren hier irgendwie noch seine Easy unter 2:30 läuft, so um den Dreh rum, dann bräuchte ich keine vielen Tipps geben. Dann muss man einfach vielleicht mal frisch an so eine Marathonstart gehen und dann kommt die 2:15 oder was auch immer von ganz alleine.
Boah,
Also ich gebe einen Tipp. Wir haben in der letzten Woche über den Valencia-Marathon gesprochen. Der ist natürlich gar kein Geheimnis mehr, aber der ist natürlich für euch Triathleten per se der, ich sag mal, die realistischste Rennstrecke, wie ihr es in euren Saisonverlauf einbauen könntet, weil es nicht im Widerspruch steht zu vielen anderen originär Triathlon-Verpflichtungen. Und Anfang Dezember, wie man ja in der Vergangenheit schon häufiger gesehen hat, also Hundertschaften gefühlt da mit ihren PBs, Landesrekorden und whatever irgendwie nach Hause gehen, weil Anfang Dezember einfach Valencia auch einen Pakt mit dem lieben Gott gemacht hat, glaube ich, für gutes Wetter, keine Ahnung. Also das ist, wenn das wirklich konkreter werden sollte, mach Valencia, das könnte, glaube ich, gut werden, ja. Aber ist natürlich schwierig, ich meine, die Frage habt ihr wahrscheinlich häufiger schon, oder du im Speziellen natürlich als so ein herausragender Läufer schon häufiger gestellt bekommen, wann kommt der erste Marathon? Nichtsdestotrotz, ist das irgendwo was dich, ich sag mal, für deine Partner, ja, vielleicht auch interessant, aber was dich persönlich sportlich reizen würde, zu erfahren, was wäre denn All-Out möglich?
Ich bin auf jeden Fall, das steht auf jeden Fall auf der Bucketlist, definitiv, und das auch wahrscheinlich relativ zeitnah nach dem Karriereende, muss ich allerdings sagen. Ich werde in meiner aktiven Profi-Triathlon-Karriere keinen reinen Marathon laufen, weil der Impact einfach zu groß ist. Ich brauche dir nichts zu erzählen, das tut einfach scheiße weh. Da braucht man einfach nicht drum rumreden. Das ist so. Und ich habe auf jeden Fall, weil da auch in so ein bisschen für mich liegt ja auch das sich in den Ausdauersport verlieben, liegt für mich ja tatsächlich beim Marathon in Berlin. Weil ich da einfach mit meinem Vater hingefahren bin und mit der U-Bahn die Läufer verfolgt habe und so. Ich fand es einfach mega geil. Es hat mich total gecatcht damals. Und von daher möchte ich auf jeden Fall Berlin-Marathon nach der aktiven Karriere laufen und möchte ihn auch gescheit vorbereiten. Da werde ich mir mit Sicherheit auch die ein oder anderen Lauftipps dann bei Julia abholen, die ihr auch schon im Podcast hattet. Die ist auch ein ganz guter Ansprechpartnerin in diesem Kontext, auch wenn sie nicht wie du halt am Profifeld gestartet ist. Aber das ist wirklich was total auf der Bucketlist steht. Ich würde auch gerne Tokio laufen. Das glaube ich ist mega geil, weil ich das auch als Stadt fasziniert mich total. Ich war noch nie da, aber Japan als Land finde ich total interessant. Und so glaube ich, werde ich die ersten Jahre nach meiner Karriere tatsächlich verbringen, da einfach ja, auch so ein paar Träume vielleicht irgendwie sich zu erfüllen und dann zu schauen, wie schnell der Marathon wirklich geht. Ich glaube nicht, dass es in 2:15 geht für mich, weil ich habe dafür einfach nicht, ich habe einfach nicht du brauchst ja dann doch schon relativ hohe VO2 Max und das ist, boah, ich glaube, das geht mir ab. Ich wäre froh,
wenn ich das. Hast du schon mal mit deinem neuen Trainer drüber gesprochen?
Ja, der ist der andere
Meinung. VO2 Max Training meinst du?
Der ist der andere Meinung. Ja, beziehungsweise, ja, wir haben wirklich viele interessante Ansatzpunkte. Und auch wenn man sich die Literatur dazu anguckt, der hat mir dann ein paar Artikel geschickt, gerade auch Training im Alter, in Anführungszeichen, mit erfahrenen Athleten, wenn du einfach die Kilometer schon in den Beinen hast, dann gibt es zwei große Faktoren, die dein Training positiv beeinflussen können. Ralf nickt. Zum einen, hoffentlich treffe ich jetzt auch die Punkte. Zum einen ist es das VO2-Max und zum anderen ist es die Erholung. Ja. Und das sind sozusagen die Key Aspects, die man ja mit einem Athleten, ich meine, brauchen wir nicht schönreden, der im Herbst seiner Karriere ist, einfach angehen kann. Und das werden wir angehen. Da habe ich großes Interesse dran zu schauen, wo mich das hin verschlägt. Und trotzdem glaube ich aber nicht, dass, also ich hätte so eine 2:20 im Kopf und ich glaube, drunter wäre schon, da muss ich mich, glaube ich, schon strecken, da brauche ich dich als Pacer.
Das wäre nicht auch mal eine Motivation, da nochmal fit zu werden für sowas.
Ah, okay.
Ja. Ich habe hier im Nebenzimmer bei meinem Laufband.
3:30.
Ja, ich habe in meinem Nebenzimmer beim Laufband hier drei Evos stehen, die noch gar nicht genutzt wurden. Also es wäre ein guter Grund, die vielleicht dann mal wieder anzuziehen.
Das darfst du nicht so laut sagen, glaube ich. Da werden einige ganz, ganz neidisch. Zu Recht. Ja, das wäre doch mal was.
Nee, ich, ohne dass wir jetzt hier öffentlich zu viel drüber sprechen können, aber du bist natürlich da auch, glaube ich, ja relativ involviert, beziehungsweise ein bekannter Fan des Schuhs, der natürlich ja viele Schlagzeilen gemacht hat im letzten Jahr. Ich durfte auch hier und da jetzt schon mal mich mehr im, wie soll ich sagen, Karriere, im Post-Career-Dasein, wie auch immer, mehr einbringen mit unseren Freunden in Herzogenaurach, was Forschung und Entwicklung anbelangt. Also ich habe auch schon Sachen am Fuß gehabt, die potenziell das werden, was danach kommt nach dem Evo. Da muss ich auch sagen, also für diejenigen, die noch aktiv sind, deswegen, Patrick, Minimum 5 Jahre brauchen wir noch. Nee, ich glaube, das kommt schon früher. Das wird geil. Da wirst du noch richtig geile Sachen an die Füße bekommen. Und ich meine, der Evo ist schon, der macht schon richtig Bock, aber da ist noch einiges mehr in der Pipeline.
Ja, dann hast du wahrscheinlich Sample Size, oder?
Fun Fact. Das muss ich auch überlegen. Ich muss kurz überlegen, kann ich das öffentlich erzählen? Es war ja mein großes Problem, dass ich in 12 Jahren Athletendasein sehr selten aktiv eingesetzt werden konnte, um Prototypen zu testen, weil ich leider 45 ein Drittel habe.
Ja, siehst du, ich habe 41, das ist viel zu klein, ja. Das ist dann.
Und ich habe sehr gute, wie soll ich sagen, auch freundschaftlich, beruflich, wie auch immer, gute Verbindungen zu vielen Leuten, die in diesem Athlete Science und Innovation Team arbeiten. Mhm. Und die verfolgen auch immer gerne oder haben immer sehr gerne verfolgt, was ich so für Schuhe in welchen Einheiten trage. Mhm. Und da war immer so der Wunsch, jemand, der so viele Schuhe bei uns schon gelaufen ist, das wäre schon irgendwie spannend, einfach da eine ehrliche und auch teilweise kritische Meinung zu verschiedenen Sachen zu hören, weil nur so werden wir ja besser. Und dann habe ich gesagt, ich bin euer Mann, ich bin Laufschuh-Nerd, super gerne, aber ich kann halt unmöglich in eine 42 whatever meine Füße rein. Also das ist Quatsch, ne? Also ich habe gesagt, tut mir einen Gefallen, macht mal noch eine zusätzliche Sample-Size-Größe in 45 ein Drittel und ich bin euer Mann und ich bin Tag und Nacht bei euch im Labor, wenn es sein muss. Und dieses Frühjahr hatte ich sehr kurzfristig eine Anfrage, ob ich nach Herzog mal kommen könnte für ein paar Tests auf dem Laufband. Dann habe ich schon gesagt, auf dem Laufband, das wäre das erste Mal in 12 Jahren. I doubt it, weil, also, wie soll das gehen? Mhm. Und mir wurde dann erzählt, nach langem Ringen und Würgen und bei sehr hohen seniorigen Stellen, die am Ende irgendwas freizeichnen müssen, was hohe Beträge betrifft, weil nun mal Sample Size, das mit hohen Kosten verbunden ist, da sehr wenige Schuhe dann zu produzieren, wurde irgendwann gestattet, eine weitere Größe zu machen. Und zufällig ist das 45 ein Drittel geworden, weil sich, glaube ich, da ein paar Leute dann gesagt haben, Mensch, das wär's doch. Und deswegen durfte ich oder konnte ich mich da einbringen, was übrigens auch total geil ist. Ich meine, klar, ich laufe keine Bestzeiten mehr, aber ich finde irgendwie total spannend, so ein bisschen naja, wie soll ich sagen, also ein Feeling oder was man halt, du weißt ja, du bist ja auch, du kannst genau sagen, was am Ende du gut findest, was du nicht gut findest. Am Ende immer eine subjektive Meinung, aber je mehr man natürlich in solchen Schuhen gelaufen ist, desto detaillierteres Feedback kannst du natürlich geben. Was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an? Warum dieses Sohlenmaterial und warum nicht das andere und so? Das macht natürlich auch Bock.
Ja, macht total Bock. Und ich bin da genauso nerdy unterwegs wie du. Und ich lieb's auch immer, da ins Labor zu gehen, zu schauen, was so der latest Shit ist. Ich sag nur gekühlter Schuh in Frankfurt, gell, und rot.
Das, die Bilder gingen um die Welt.
Riesennummer, ging auf Hawaii leider nicht, aber hat ja trotzdem ganz gut funktioniert. Und ja, man muss auch wirklich mal sagen, auch cool zu sehen, wie sich Adidas in der Hinsicht halt auch bewegt hat. Ich meine, du weißt auch, wie es früher war. Wir sind jetzt beide schon ein paar Jahre, du noch länger als ich, dabei. Und da muss man wirklich, glaube ich, das ist, also gerade was die Top-Range betrifft, da haben sie einfach in den letzten Jahren so Gas gegeben. Und da merkt man, dass die Athleten mit eingezogen werden. Und man merkt es dann auch, dass die Athleten dann auch die Rennen gewinnen. Ich glaube, ich bin der erste Ironman Hawaii-Sieger, der da die drei Streifen vertreten durfte. Von daher.
Du bist generell, korrigier mich, bist du nicht ungefähr der einzige Weltklasse-Triathlet, der von Adidas gesponsert ist?
Nee, Alistair Brownlee, zweifacher. Brownlee. Genau, und zweifacher, okay. Olympiasieger.
Ja, gut, stimmt, die waren früher schon, ja, genau, okay, ja, okay.
Genau. Ja. Nee, und von daher ist das cool. Und dann so Teil von so einer Entwicklung zu sein, ist mega geil, ja.
Ja, absolut, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, wow. Wir könnten wahrscheinlich noch 2 Stunden weitersprechen, das ist ganz leicht. Ich glaube, wir müssen einfach dazu übergehen, Patrick so als, wie soll ich sagen, einen fixen Jahreshighlight-Endgast einzuplanen. Also wir müssen uns eigentlich einfach nächstes Jahr wieder auf den Dezember verabreden, weil wir versuchen natürlich im Dezember immer so ein paar Special-Gäste aus dem Hut zu zaubern. Da bist du natürlich sehr weit oben im Regal. Also erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit, wohlwissentlich, dass die momentan rar gesät ist, lieber Patrick. Wir wissen, dass du in deinem aktuellen Jet-Set-Leben dir eine Stunde für uns nehmen konntest. Wann geht's nach Baden-Baden? Morgen, oder?
Was ist morgen für ein Tag? Donnerstag?
Nee, morgen ist Donnerstag, wahrscheinlich am Freitag
erst. Nee, Samstag, Samstagabend.
Samstag,
Samstag. Genau.
Samstag. Dann sehen wir dich im Fernsehen wahrscheinlich am Samstagabend im ZDF, wird das wahrscheinlich wieder übertragen.
Ist es Samstagabend oder ist es Sonntagabend? Ich glaube, es ist Sonntagabend, die Gala.
Wirst du besser wissen als ich wahrscheinlich, dann gehen wir mal für Sonntag ich aus.
Ich hoffe, ansonsten wird mich die Julia verfolgen.
Ihr schaltet einfach Samstag und Sonntagabend praktisch mal ein.
Und, genau, und dann gibt's noch ARD-Aufnahmen, Ralf weiß Bescheid, HR-Aufnahmen in Frankfurt am Tag danach und so weiter. Alles wird schön. Es sind noch ein paar Tage Arbeit. Cool. Und dann wird's aber auch für mich am 21. Werden wir ich wollte jetzt sagen kleine, aber irgendwie ist es dann doch aus dem Ruder gelaufen, die Planung, WM-Party machen. Und cool. da freue ich mich extrem drauf, mit vielen Freunden da nochmal den WM-Titel zu feiern. Mein allerliebster Haupttrainingskollege Kai Pflaume wird da sein und wird die Turntables rocken, hoffentlich. Der ja immer noch der Meinung ist, dass er nur aufgrund des Trainings, das wir zusammen gemacht haben in St. Moritz, ist der Sieg überhaupt möglich gewesen. Also Grüße gehen raus. Hab ich
irgendwo rausgehört. Das wird der entscheidende Impuls gewesen sein,
glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Da gewirkt hat, absolut.
Auf jeden Fall.
Nee, mega. Vielen lieben Dank, Patrick. Ich übernehme, Ralf, du darfst gerne noch was sagen. Ich will dich gar nicht abwürgen, aber im Sinne deiner Stimme übernehme ich gerne die Abmoderation heute alleine.
Ja, ausnahmsweise. Nur einfach nochmal vielen Dank, Patrick. Und,
sicher. Danke dir,
in so einem Zustand. So ein Jahresausklang, um einfach nochmal so zurückzugucken, was so ein Jahr gebracht hat. Und bei dir haben wir jetzt fast eine ganze Karriere nochmal angeschaut und so. Das ist schon cool, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Das heißt, uns bleibt eigentlich nur noch zu sagen, liebe Freunde, Punkt 1, in die Shownotes gehen, Patrick Lange auf Instagram abonnieren. Wahrscheinlich haben das eh schon 90% von euch gemacht, aber die anderen 10% sollten das auf jeden Fall auch noch tun, weil da werdet ihr natürlich auf dem Laufenden gehalten, wie die nächsten 10 Jahre der Karriere dann auch aussehen werden. Und ansonsten findet ihr den Podcast natürlich...
Ob du mit mir im Marathon standhalten kannst, das ist die große Frage, die die Leute interessiert.
Das ist doch mal eine Challenge hier für 2025 folgende, jawohl, das will ich.
Und genau, ansonsten genießt euren dritten Advent idealerweise laufend, ansonsten gerne mit Plätzchen und Lebkuchen und einem Glühwein, und dann hören wir uns wie gehabt in alter Frische nächste Woche. Passt auf euch auf, ciao, ciao.